Wir hatten gerade das Lied gesungen, Stille Nacht, Heilige Nacht. Der Titel der Predigt ist heute Friede von Weihnachten, Fragezeichen. Ich will behaupten, das ist nicht gerade, was in unseren Köpfen vorgeht. Wenn wir so an Weihnachten denken und die Vorbereitung, die Geschenke, vor allem bei den Männern, wie packt man die Geschenke ein? Das ist richtig kompliziert. Also ich habe versucht, die Tage... Ja, Tüten sind... der gute Ausweg, aber ist gar nicht so einfach. Und ich will auch behaupten, das ist nicht das, also das Lied Stille Nacht ist nicht was die meisten hören. Was denkt ihr, sind die meistgestreamten Weihnachtslieder heute? Last Christmas ist da eine Option. Was ist das meistgestreamte? Okay, dann jetzt sind zwei Meinungen. Was ist denn das jetzt meistgestreamte? Hat jemand noch was anderes? Nee, ich habe das tatsächlich heute gegoogelt. Das meistgestreamte Lied ist All I Want for Christmas Is You. Mit 22 Milliarden Streams. Es gibt wahrscheinlich einige, die es ziemlich häufig hören. Worum geht es in dem Lied? Weiß jemand das? Ja, genau. Wer ist dieses You? Was wünscht die Person sich zu Weihnachten? Die deutsche Übersetzung von dem Lied ist: Ich wünsche mir nicht zu viel zu Weihnachten. Es gibt nur eins, das ich brauche. Ich mache mir nichts aus den Geschenken unter dem Weihnachtsbaum. Ich wünsche mir nur, dass du mir allein gehörst. Und bei dem Du geht es natürlich hier nicht um Gott, sondern um die eine Person, die man sich am meisten wünscht. Etwas, nach dem man so sehr begehrt. Keine Geschenke, kein gar nichts. Hauptsache die eine Person, dass sie endlich in deinem Leben ist. Das zweitmeist gestreamte Lied ist Last Christmas. Für den einen ist vielleicht der Inbegriff von Weihnachtsfreude, für den anderen ist es eine grausame Tortur. Aber mit 1,9 Milliarden Streams ist es das zweitmeistgehörte Lied in der Weihnachtszeit. Worum geht's da? Eigentlich müssen wir gar nicht viel raten, oder?
Schmerz vom letzten Jahr, dass man dieses Jahr es anders machen
würde. Und was für ein Schmerz ist es? Ist es Sportschmerz, Muskelkater vom letzten Jahr?
Liebeskummer!
Also irgendwie geht es in dem Lied, dass man, ja, jemand hat einen am Tag nach Weihnachten verlassen, man kommt wieder zusammen und die Enttäuschung kommt hoch. Deutscher Text. Letztes Weihnachten habe ich dir mein Herz geschenkt, aber schon am nächsten Tag hast du es weiter verschenkt. Naja, es ist schon wieder ein Jahr her, das überrascht mich nicht. Ich hatte es schön verpackt und dir geschickt und dazu geschrieben, frohe Weihnachten, ich liebe dich. Und ich meinte es ernst. Jetzt weiß ich, wie dämlich ich war. Also, genau. Man merkt, da ist auch Schmerz mit dabei. Unerfüllte Hoffnungen, unerfüllte Wünsche, ein zerbrochenes Herz. Das ist tatsächlich, was die meisten zu Weihnachten bewegt. Nicht Frieden, nicht eine stille Nacht, nicht eine heilige Nacht, sondern Unfrieden. Schmerz. Verlust, Wunsch nach Beziehungen, die nicht da sind. Und dann ist es, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr dann die Weihnachtsgeschichte hört und die Engel die Geburt Jesu ankündigen und dann heißt es, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Die Engel sagen, dass Herrlichkeit bei Gott ist. Okay, das können wir vielleicht noch irgendwo nachvollziehen. Aber dann sagen die Engel, dass es Frieden auf Erden ist. Und du denkst so, nein. Also einerseits, ja, wir kennen diese Kriege da in Ukraine und in Afrika, was da gerade los ist, wo ganze Städte niedergemetzelt werden und Haufen über Haufen an Leichen sind. Ja, es ist Unfrieden, aber das ist vielleicht noch ein bisschen weit fern von uns. Den Unfrieden, den wir bei uns kennen, ist mit unserer Seele, mit unserer Beziehung, mit Gesundheit und Krankheit vielleicht. Und denkst, wo ist dieser Friede? Und dann schaut man zurück in der Bibel, 700 Jahre vor der Geburt Christi wurde vom Propheten Jesaja angekündigt mit folgenden Worten, also bevor Jesus geboren wurde, war das die Prophetie, dass er eines Tages kommen wird. Und dort heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Dieser Jesus, der kommen sollte, sollte ein Friedefürst sein, ein König des Friedens, einer, der wahren Frieden bringt. Und trotzdem schaut man sich diese Welt an und fragt, okay, warte, wo ist dieser Frieden? Und bevor wir uns ein bisschen anschauen wollen, was Jesus wirklich zu Weihnachten gebracht hat, möchte ich mit euch die Frage beantworten, was ist eigentlich Frieden? Frieden bei uns heute im heutigen Gebrauch ist meistens politischer Frieden, also kein Krieg. In der Bibel ist es ein Begriff, der viel, viel größer als das ist. Es ist viel mehr als die Abwesenheit von Krieg. In der Bibel beschreibt es einen völligen, ungestörten, harmonischen Zustand. Ich meine, im Deutschen gibt es ja auch noch ein paar Begriffe, die am Frieden anknüpfen. Zum Beispiel das Wort Zufrieden. Da ist das Wort Frieden auch drin und spricht mehr nur als von Abwesenheit von Krieg. Bei Zufriedenheit ist alles in Ordnung. Und in der Bibel wird das Wort in mehreren Bedeutungen, Bedeutungsspektren gebraucht. Die erste Bedeutung, wie das Wort gebraucht ist, finden wir in 5. Mose. Dort heißt es, und wenn du vor einer Stadt ziehst, um gegen sie Krieg zu führen, so sollst du ihr Frieden anbieten. Und in diesem Kontext ist Frieden hier die Alternative zu Krieg. Das ist die Bedeutung, die wir am meisten kennen. Bevor du in den Krieg ziehst, biete ihr den Frieden an. Wenn nicht, dann ist Krieg. Oder in Prediger 3, Vers 8, wo beschrieben wird, dass es sehr unterschiedliche Zeiten im Leben eines Menschen gibt. Nicht, dass alle notwendig sind und müssen, sondern es ist einfach die Realität dessen. So heißt es, Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Und hier sehen wir sozusagen, dass Krieg und Frieden gegeneinander, also die Gegensätze davon sind. Ja, Frieden ist die Abwesenheit von Krieg. Aber wir sehen auch die Verbindung zu Lieben und Hassen. Also woher kommt Krieg? Meistens aus zerstörten Beziehungen, aus Konflikten in Beziehungen. Dann gibt es aber noch eine weitere Bedeutung von Frieden. Frieden gibt es nicht nur untereinander, sondern auch mit der Natur. Wir leben nämlich in einer gefährlichen Welt und in 3. Mose verspricht Gott dem Volk Frieden. Dort heißt es, dann will ich Frieden geben im Land, dass ihr ruhig schlaft und euch niemand erschreckt. Ich will auch böse Tiere aus eurem Land vertreiben und es soll kein Schwert über Land kommen. Einer der Aspekte, die einen Menschen beunruhigen können, vielleicht uns heute meistens weniger, also ich weiß nicht, habt ihr Albträume, wo ihr Angst habt, von einer großen Schlange oder von Oktopus aufgegessen zu werden? Wir kennen das von zu Hause immer wieder, Ängste vor Tieren. Wir sind vielleicht so ein bisschen weiter entfernt davon. Aber wir leben in einer gefährlichen Welt. In einer Welt, wo wir in Unfrieden mit der Natur sind. Wir müssen nur an die Naturkatastrophen denken. Stürme, Überschwemmungen, Hurricanes, Erdbeben oder auch Krankheiten. Wir sind in Unfrieden mit all den Bakterien und Viren. Mit Krebs und Herzversagen, Diabetes, Alzheimer oder auch einer Lungenentzündung. Und ja, wir sind auch unfrieden mit den Tieren. Wir waren letztens im Zoo. Und eine Löwin lag ziemlich nah beim Glas und ein Mädchen hat sie geärgert. Und der Löwin war es irgendwann zu viel und sie ist so richtig gegen das Glas gesprungen. Ich stand irgendwie dabei und dann siehst du dieses mächtige Tier dir entgegenspringen und man sieht das Glas in dem Moment nicht so sehr. Also ich habe mich richtig heftig doll erschreckt. Also ich werde nie wieder Löwen im Zoo ärgern. Auch wenn ich es nicht gemacht hatte, ich werde es trotzdem nie machen. Aber es gibt gefährliche Tiere. Schlangen, Spinnen, irgendwelche wilden Tiere. Das ist die Welt, in der wir leben. Es ist nicht nur, dass Unfrieden zwischen uns ist, sondern mit der Natur. Krankheiten, Katastrophen und auch Tieren. Aber dann gibt es noch eine dritte Art von Frieden. Es ist der Frieden mit sich selbst. Manchmal, und vor allem vielleicht in unserer Welt, ist man vollkommen sicher und dennoch haben wir keinen Frieden in unserem Herzen. Jesus spricht von dem Frieden, den er gibt, und er sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Manchmal ist alles um uns herum sicher, aber in unserem Herzen gibt es keinen Frieden. Sorgen, Herzrasen, Panikattacken, Gedanken über Gedanken, Verwirrung, Frustration, Scham, Reue. Das ist, wo man keinen Frieden im Herzen hat. Und es gibt also auch diesen inneren Frieden. Nicht nur Frieden untereinander, nicht nur Frieden mit Natur, sondern auch diesen inneren Frieden. Die Bibel spricht auch davon in Philippa, wo es heißt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Also er spricht hier, macht euch keine Sorgen, also diese Gedanken, was passiert morgen? Was könnte sein, was könnte nicht sein? Wie kann ich die schlimmste mögliche Version verhindern von dessen, was passieren könnte? Und dann sagt Paulus, und der Friede Gottes. Wenn wir uns nicht sorgen, sondern die Anliegen vor Gott kund werden, wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, Christus Jesus. Das ist der Friede, den Gott uns verspricht. Und zusammenfassend kann man sagen, Frieden ist das Gegenteil von kaputt. Kaputten Beziehungen, kaputt in der Welt, kaputten Gedanken und Gefühlen. Friede ist, wenn alles so ist, wie es sein sollte. Und jetzt die große Frage, die sich stellt. Ja, es gibt diese drei Arten von Frieden, aber warum gibt es Unfrieden? Warum ist diese Welt so unfriedlich? Warum gibt es Streit zwischen uns? Warum gibt es Naturkatastrophen? Warum sterben Babys? Warum kriegt man Krebs? Und warum sind die Gefühle manchmal so verwirrt? Warum hat man einfach Angst, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt? Warum steht man unter der Dusche eine Stunde lang und man kommt mit seinen Gedanken nicht klar? Warum? Und das ist tatsächlich die wichtigste Frage, die du dir heute stellen müsstest. Woher kommt das? Was ist die Ursache darauf? Weil die Antwort, die du auf diese Frage gibst, sie entscheidet alles. Hier müssen wir eine richtige Diagnose treffen. Bei jeder Krankheit ist es wichtig, sozusagen die Diagnose richtig zu treffen. Wenn du Kopfschmerzen behandelst, aber du weißt gar nicht, warum das ist, es kann sein, dass du ziemlich schief liegst. Es kann sein, dass du nur schlecht geschlafen hast. Es kann sein, dass du Wetter schlecht ist. Es kann aber auch Krebs sein. So müssen wir die richtige Diagnose stellen bei Krankheiten. Und bei dieser Krankheit müssen wir vor allem die richtige Diagnose stellen. Warum ist die Welt so kaputt, wie sie ist? Und das ist eine Antwort, die Menschen nicht geben können. Wir Menschen, wir sind davon betroffen und wir sehen das um uns herum und wir haben keine Ahnung, warum. Aber Gott gibt uns eine Erklärung, warum. Und sehr interessant, ganz am Anfang der Bibel gibt Gott uns schon die Erklärung dafür. Die Bibel ist ein langes Buch, über einen langen Zeitraum geschrieben worden von unterschiedlichen Menschen, die Gott dazu befähigt hat. Und ganz am Anfang, auf den ersten Seiten, schreibt Gott, wie er die Welt gemacht hat, nämlich perfekt. Im Kapitel 2 schreibt er, wie er die Menschen gemacht hat, nämlich sehr gut. Und Kapitel 3 wird beschrieben, warum diese Welt so ist, wie sie ist. Die Bibel gibt eine Antwort, warum die Welt so kaputt ist. Und ich möchte mit euch die Antwort tatsächlich im Großen und Ganzen durchlesen. Und so heißt es in 1. Mose 3. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Also wir befinden hier uns im Garten Eden und uns wird Eva präsentiert und dann kommt Satan in Form einer Schlange und versucht die Frau. Und das Erste, was er macht, ist, ihr Zweifel zu erzeugen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Hat Gott wirklich gesagt, dass du das und das nicht tun solltest? Vers 2. Da sprach die Frau zur Schlange. Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Gott hatte zuvor gesagt, dass sie tatsächlich von der Frucht nicht essen dürften. Adam und Eva durften alles tun, außer von der einen Frucht des Baumes essen. Und es steht nicht, dass es ein Apfel war, also es wird immer ein Apfel gemalt, es muss nicht unbedingt ein Apfel gewesen sein. Und dann geht es weiter in 1. Mose, dort heißt es in Vers 4, da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Satan belügt die Frau und sagt, nein, nein, nein. Gott hat gesagt, du sollst das nicht tun, aber in Wirklichkeit wollte Gott einfach euch nur vorenthalten etwas. Gott wollte nicht, dass ihr zu seiner, auf seine Stufe hochkommt und auch selbst die Entscheidung treffen wollt. Gott hat euch gemacht und Sachen verboten, aber ihr seid doch vernünftig denkende Menschen. Ihr dürft doch selber entscheiden, was gut und richtig ist. Und dieser Gedanke gepflanzt im Kopf von der Eva, Vers 6, und die Frau sah, dass es von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Sie schaut an und denkt so, oh, das wäre echt gut, wenn ich so wäre wie Gott. Wenn ich selber entscheiden würde, was richtig und gut ist. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Die ersten beiden Menschen, die Gott gemacht hat, in einem perfekten Garten, alles um sie herum perfekt ist, sie haben zu Gott gesagt, nö. Wir wollen nicht dir untertan sein. Du hast zwar gesagt, wir dürfen nicht davon essen, aber das ist uns schnurzpiep egal. Wir wollen selbst so sein wie du. Wir wollen unser Schicksal in unsere eigene Hand nehmen. Das ist der erste Unfrieden. Und was ist die Folge davon? Wir lesen weiter. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, dem Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Die erste Folge von diesem Unfrieden mit Gott ist der Unfrieden mit sich selbst. Die Menschen erkennen, dass sie nackt waren und beschämen sich. Sie verstecken sich vor Gott und fürchten sich. Das Gewissen wird aktiv. Sie wissen, da ist irgendetwas faul in mir. Diese Folge aus der Rebellion gegen Gott, diesen Unfrieden mit Gott, ist die Angst in sich selbst drin. Ist der Scham, der drin ist. Und der Unfrieden in uns erinnert an unseren Unfrieden mit Gott. Unsere Ängste, unsere Fürchte, unsere Scham. Und wie ich sehe, sitzt ihr alle hier angezogen. Und das erinnert, sollte euch daran erinnern, dass ihr in einer Welt lebt, die gegen Gott rebelliert hat. Ihr sitzt hier angezogen, weil ihr Scham habt. Und das ist gut, ich freue mich sehr darüber. Aber wir ziehen uns heute Kleidung an, weil es uns daran erinnert, wir haben gegen Gott rebelliert. Wir können nicht nackt herumlaufen. Wir leben in einer gefallenen, in einer sündigen Welt. Wir sind nicht mehr sündlos. Wir sind gefallen. Und die zweite Sache, der zweite Unfrieden, der kommt, das lesen wir in Vers 12 und 13. Da antwortet der Mensch, also Gott fragt ihn, wie kommt das? Wieso habt ihr jetzt auf einmal Angst? Wo kommt die Scham her? Und was sagt Adam? Da antwortet der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Wir haben gesehen, dass Unfrieden im Herzen kommt und wir sehen auch Unfrieden zwischen Menschen. Gott, also Adam hatte sich vorher noch gejubelt und ein Gedicht gedichtet, als er Eva gesehen hatte. Und jetzt schiebt er die ganze Schuld auf seine Frau. Also das ist so unmännlich, wie es nur unmännlich sein kann. Er war dabei, er hat alles mitbekommen. Er hat selbst die Entscheidung getroffen, von der Frucht zu essen. Aber jetzt, wo es hart auf hart kommt, sagt er, nee, die hat mir gegeben, die hat mich verführt. Das ist der erste Streit, der erste Ehestreit in der Bibel. Und das ist, was uns heute auszeichnet. Alle anderen Streitigkeiten, alle anderen Feindseligkeiten, alle anderen Kriege zwischen Menschen ist nur eine Fortsetzung davon. Und dann, drittens, ab Vers 16, und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dorn und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub und zum Staub wirst du zurückkehren. Eine Folge von dem Sündenfall, von dieser Rebellion des Menschen gegen Gott, war erstens Feindseligkeit zu Gott, die sich im inneren Unfrieden, im Unfrieden zwischeneinander, aber auch im Unfrieden jetzt mit der Natur resultiert. Die ganzen Krankheiten, Leid durch Schmerzen und auch der Tod selbst ist eine Folge des Sündenfalls. Die erste, die wir sehen, ist, dass zu der Frau gesagt wird, dass ihre Schwangerschaft und die Geburt schmerzhaft sein soll. Meistens bekommen wir das nicht so mit. Die ganzen Schreien der Frauen, die gebären, sind ziemlich eingeschlossen auf die Krankenhäuser. Ich erinnere mich, als ich mit Anita wir dort im Wartezimmer saßen und war auch eine andere Frau dabei, die auch gewartet hat. Ich glaube, sie hatte Einleitung bekommen. Und dann hört man, also man hört nicht die ganze Zeit, aber man hört manchmal, wie die Frauen so richtig dolle, heftig schreien. Also es ist wirklich ein richtig dolles Schreien. Und die Frau sagte, oh, schade, dass die Medizin heute noch nichts dagegen gefunden hat. So im Sinne, eigentlich, naja, warum kann man das nicht schmerzlos machen? Kann man nicht. Es gibt Sachen, die man versucht, wenn im Rücken was gestochen wird und damit das alles betäubt wird, aber das funktioniert nicht so, wie es immer sollte. Das ist eine Erinnerung daran. Die Schmerzen der Schwangerschaft sind eine Erinnerung daran, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Und bei dem Mann ist es, dass der Erdboden verflucht ist. Mit Mühe soll er davon arbeiten, davon sich nähern dein Leben lang. Arbeit heute ist nicht ein Fluch. Dass die Arbeit schwer ist, der Fluch Gottes über den Erdboden. Wir haben viel Mühe mit unseren Arbeiten. Wenn ihr in der Schule seid mit den ganzen Lernsachen, wenn ihr auf der Arbeit seid, wie Sachen, die schieflaufen, Sachen, die kaputt gehen, Fehler, die man suchen muss und so weiter. Und die dritte größte Erinnerung ist der Tod. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei einer Beerdigung wart, aber oftmals gibt es diesen Brauch, dass da sozusagen so eine Schüssel mit Sand und Blumen steht. Und man nimmt ein bisschen Sand und wirft es in das Grab. Ich durfte gestern das machen. Ich war auf einer Beerdigung von einem Baby. Und es ist so eine starke Erinnerung daran. Vom Erdboden wurden wir gemacht. Aber aufgrund des Sündenfalls sterben wir alle und werden zu Staub. Und diese drei Folgen, die wir gerade gesehen haben, das ist ganz wichtig zu verstehen. Also Frieden, inneren Unfrieden, Unfrieden zwischen den Menschen, Unfrieden in der Natur mit Schmerz, Tod und Leid, sind nur die Folge von dem Unfrieden mit Gott. Wir können nicht den Unfrieden zwischen den Menschen beseitigen. Wir können nicht den Unfrieden, den inneren Unfrieden beseitigen. Wir können nicht diesen Unfrieden mit der Natur beseitigen, ohne dass wir die Ursache beseitigen. Nämlich den Unfrieden mit Gott. Und die Menschen versuchen vieles. Die Menschen versuchen freundlich zu sein zueinander und irgendwie Frieden auf der Welt zu stiften. Das funktioniert nicht. Wir haben die UN. Gibt es weniger Kriege deswegen? Nein. Wir versuchen, den inneren Frieden zu beseitigen. Mit welchen Sachen auch immer. Mit Selbstwertgefühl und Medikamenten. Aber es funktioniert nicht. Und vor allem den letzten Feind können wir auch nicht besiegen. Oh, viele heute versuchen mit Langlebigkeit ihr Leben zu verlängern und sie nehmen Vitamine ohne Ende und arbeiten in irgendwelchen Druckkabinen, damit sie ein paar Sekunden länger auf der Erde leben. Aber diesen Feind können wir nicht besiegen. Die Ursache liegt nämlich in dem Unfrieden mit Gott. Und deswegen ist die größte Frage, die du stellen kannst: Wie kann ich Frieden mit Gott haben? Und so gibt es eine Beschreibung in Jesaja 53. Einen Propheten, der 700 Jahre vor Jesus gelebt hat, aber seine Kreuzigung und seinen Tod beschreibt. Und das sind ganz wichtige Worte, die ich mit euch lesen will. Jesaja 53, Vers 4 bis 6. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir sind gerade in der Weihnachtszeit. Zu Weihnachten feiern wir die Geburt von einem Baby namens Jesu. Und ihr kennt diese ganzen Krippenspiele und das süße Stall und das Schaf und der Esel, der auf das Jesus-Baby schauen. Und das ist tatsächlich, worum es um Weihnachten geht. Gott selbst wird Mensch. Aber Weihnachten ist nicht die Ende von der Geschichte. Es ist nicht so, oh, süßes Baby ist geboren, sondern dieses süße Baby, das geboren wurde, wurde geboren, um zu sterben. Die Feste, die christlichen Feste, die großen Feste vielleicht, die man kennt, Weihnachten, Karfreitag und Ostersonntag, sie hängen miteinander zusammen. Weihnachten beginnt es, da wird das Jesus geboren. Aber das Ziel von Weihnachten ist Karfreitag, wo Jesus am Kreuz hängt, stirbt, obwohl er vollkommen unschuldig war. Er hatte keine einzige böse Tat in seinem Leben gemacht. Nicht so wie wir, die wir manchmal denken, eigentlich bin ich ganz nett. Er war wirklich vollkommen. Und er wird von seinem Volk verraten, wird unschuldig hingerichtet, an dem grausamsten Tod, den man sich vorstellen kann, nämlich an einem Kreuz. Das ist kein schneller Tod. Heute sind die Hinrichtungen ja so medizinisch, mehrere Medikamente werden dir reingespritzt und du bist schmerzloser Tod. Nein, das Kreuz ist das Gegenteil von heutigen Hinrichtungen. Das war ein möglichst grausamer, ein langwieriger Tod. Weil als du dort am Kreuz hingst, starbst du nicht an deinen Wunden. Du starbst daran, dass du erstickt bist. Weil wenn du so hängst, also hängst, dann kannst du nicht einatmen. Und um jeden Atemzug zu machen, musst du dich hochziehen an den durchbohrten Händen. Das heißt, mit jedem Atemzug, den du machst, weil du noch leben willst, fügst du dir selber Schmerzen hinzu. Und das wird hier beschrieben, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Wenn man so Jesus am Karfreitag angeschaut hätte, müsste man denken, das muss wirklich ein böser Mensch gewesen sein, der so etwas verdient hat. Wie konnte Gott zulassen, dass dieser gute Mensch solche Schmerzen erfährt? Und ein Wort ist ja ganz wichtig. Doch. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Als Jesus dort am Kreuz hing, ist nicht, weil er etwas falsch gemacht hat. Nicht, weil er ein böser Mensch war, sondern weil Gott ihn verlassen hat. und einfach gesagt hat, nee, ich mag dich nicht. Sondern es war um unsere Übertretung willen. Und Übertretung willen ist ein anderes Wort für Sünde. Wir verstehen heute verschiedene Sachen unter Sünden. So diese, für manche ist Sünde so nach 22 Uhr noch eine Schokolade zu essen. Für andere ist Sünde so, ja, irgendwie so Klimasünden, dass man ein Dieselauto fährt. Für andere sind Sünden ja so irgendwie intolerant zu jemand anderem zu sein. Aber biblische Sünde ist eine Übertretung. Die Übertretung von dem, was Gott uns gesagt hat. Gott ist die Quelle für Moral und für richtig und falsch. Nicht der Mensch. Nicht der Mensch bestimmt selber, was gut oder was falsch ist. Und wir, jeder Einzelne von uns, wir haben Gottes Maßstab übertreten. In erster Linie, wir ignorieren Gott. Wir versuchen unser Leben ohne ihn zu leben. Obwohl er uns gemacht hat. Das ist eine Übertretung von seinen Geboten. Und in so vielen anderen Bereichen auch. Jede kleine Lüge, jeder böse Gedanke, jedes Lästern, jedes Mal, wenn du schlecht über deinen Lehrer redest, ist es eine todeswürdige Sünde in den Augen Gottes. Jedes Mal, wenn du schlecht über deinen Kollegen geredet hast, das ist eine Übertretung. Und bei Gott gibt es ein Strafmaß. Das gibt nicht so 10 Jahre dafür, 15 Jahre dafür, 20 Jahre dafür. Jede kleine oder große Sünde in den Augen Gottes verdient den ewigen Tod. Und wir denken, naja gut, also einmal lügen und dafür gleich mit dem ewigen Tod bestraft zu werden, spricht davon, dass wir ein viel zu kleines Bild für die Sündhaftigkeit, für die Schrecklichkeit der Sünde haben. Weil sie ist wirklich schrecklich. Wenn ihr die Welt um euch herum anschaut, ist all das Schöne von Gott. Und all das Leid, all den Schmerz, an die Kriege, ist das, was unsere Sünde produziert hat. Es sind wir, die dafür verantwortlich sind. Und deswegen wurde Jesus wegen unserer Übertretung willen durchbohrt. Jesus musste am Kreuz sterben, weil wir diesen Tod, diese ewigen Leiden verdient haben. Hat er gesagt, aus Liebe zu dieser Welt nehme ich diese Schmerzen auf mich. Ich werde so behandelt wie der schlimmste Sünder, damit der schlimmste Sünder frei ausgehen kann. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe für unsere Sünde lag auf ihm. Er wurde bestraft, obwohl er nie was Falsches gemacht hat, wurde an unserer Stelle bestraft. Und hier, ganz wichtiges Wort, damit wir Frieden hätten. Karfreitag ist der einzige Weg, wie wir Frieden mit Gott haben können. Wir haben gegen Gott gesündigt. Wir können unsere Strafe nicht abbezahlen. Weil, wie könnten wir auch die Strafe abbezahlen mit dem ewigen Tod? Das kannst du nicht abbezahlen. Aber Christus hat diese Strafe bezahlt, damit wir Frieden mit Gott hätten. Vers 6 heißt es, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und so heißt es dann im Neuen Testament, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich muss dir ein paar Worte erklären. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, das Wort gerechtfertigt bedeutet so viel, wie man kommt vors Gericht, der Richter sagt, du bist unschuldig, die Anklage wird fallen gelassen, die Schuldschrift wird durchgestrichen, du kannst frei nach Hause gehen. Das ist, was das Wort gerechtfertigt bedeutet. Und Paulus sagt hier im Römerbrief, wir sind gerechtfertigt. Wie? Haben wir gerade gelesen, Jesaja 53. Wenn Jesus an deiner Stelle stirbt, deine Schuld auf sich nimmt, dann kannst du nicht nochmal dafür bestraft werden. Das Prinzip, dass man nicht zweimal für eine Sünde bestraft wird, ist in der Bibel genauso. Ist auch in unserem deutschen Rechtssystem so. Und das ist, was gerechtfertigt bedeutet. Wenn wir gerechtfertigt sind, wenn Jesus für unsere Sünden gestorben ist und unsere Schuldschrift durchgestrichen ist, dann sind wir gerechtfertigt. Und dann sagt auch Paulus, wie das funktioniert, nämlich aus Glauben. Und dieses Wort ist sehr, sehr, sehr wichtig in der Bibel. wir verwenden das Wort heute auch sehr unterschiedlich. Bei manchen bedeutet Glauben so viel wie, ja, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich glaube, nächste Woche wird das schneien oder so, sagt vielleicht jemand, oder auch nicht. Ich glaube, nächste Woche wird gut, schönes Wetter. So, ich habe keine Ahnung, man, vielleicht, vielleicht auch nicht. Bei manchen aber anderen ist Glauben so irgendwie so eine Art Superkraft. So im Sinne von, oh, wenn ich mich stark genug anstrenge und wenn ich so richtig an etwas fest denke und wirklich davon überzeugt bin, dann werde ich gerecht. Also das ist, was Glauben ist. Aber es ist beides unbiblisch. Glauben in der Bibel, das Wort, bedeutet eigentlich Vertrauen. Aber bei uns ist so, Vertrauen ist so in Beziehungen. Also ich vertraue jemanden und ich gebe ihm mein Auto, damit er das und das macht. Und Glauben ist bei uns so meistens in der Kirche. Also Glauben, Kirche, Vertrauen ist unsere Beziehung. Aber eigentlich bedeutet das Wort dasselbe. Glauben, Vertrauen sind Synonyme. Das heißt, was hier steht, da wir nun aus Vertrauen gerechtfertigt worden sind, stellt sich die Frage, Vertrauen worauf? An wen vertrauen? Paulus erklärt es ein paar Verse vorher und nachher. Es geht um ein Vertrauen auf Gott. Wir Menschen, wir vertrauen alle auf etwas. Als ihr euch auf den Stuhl gesetzt habt, habt ihr auf den Stuhl vertraut. Ihr habt es oft genug erfahren, dass die Stühle stabil sind und nicht, dass man runterfällt. Ich habe auch Gullideckeln vertraut. Also in Deutschland sind Gullideckel eine allgemein sichere Sache. Einmal waren wir zu Besuch in einem fremden Land, ich sage euch nicht welches. Und da bin ich auf den Gullideckel getreten, aber der war nur an zwei Stellen fest anstatt vier. Das heißt, ich bin reingefallen. Die Leute in dem Land wussten alle, dass man auf Gullideckel nicht drauftritt, dass man ihnen nicht vertraut. Ich wusste es nicht. Ich hatte Vertrauen, ein falsches Vertrauen auf Gullideckel. Das hat mich enttäuscht. Ich konnte den ganzen Urlaub dann kaum laufen, weil ich mich so sehr verletzt hatte. Und so haben wir alle Vertrauen auf gewisse Sachen. Wenn wir uns auf den Stuhl setzen, vertrauen wir auf den Stuhl, dass er uns hält. Und jetzt die große Frage, welches Vertrauen ist hier gemeint? Worauf vertrauen? Es geht um Vertrauen auf Jesus Christus. Wir Menschen, wir haben meistens so einen Plan, wie wir in den Himmel kommen können. Oder wie wir unser Leben meistern können. So, ja, ich versuche ein guter Mensch zu sein. Oder ich versuche, einen guten Job zu kriegen mit viel Geld. Und wenn ich mir das und das leiste, dann habe ich ein super Leben. Wir vertrauen dann auf unsere Kräfte, auf unser Geld, auf unseren Kopf, auf unsere Beziehungen. Aber hier ist es Vertrauen auf Gott. Und Vertrauen auf Gott bedeutet so viel, Gott zu sagen, Gott, du hast recht. Wenn du sagst, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dann stimmt das. Wenn du sagst, dass diese Sünde, die ich begehe, richtig schlimm ist, dann stimmt das. Wenn du sagst, dieser Weg ist besser, du hast recht, ich vertraue dir. Vertrauen ist hier keine Superkraft und kein ein völliges, ungewisses, naja, weiß ich nicht. Sondern es ist ein Gott Recht geben. Zu sagen, Gott, du hast recht. Ich will nicht mein Leben auf mich selbst bauen und auf sich selbst vertrauen, dass ich durch meine guten Werke in den Himmel komme. Sondern du hast recht, ich will deinen Weg gehen. Und er sagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind. Also diese Vergebung von Jesus am Kreuz ist nicht automatisch. Wir müssen Gott darum vertrauen, das Geschenk annehmen. Wenn jemand dir ein Geschenk hinreicht, hast du das Geschenk noch nicht. Du musst das Geschenk annehmen. Und so ist dieses Vertrauen, das Annehmen davon. Und dann ist die Folge davon, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und da ist es, wo es alles anfängt. Wenn du Frieden mit Gott hast, dann werden die drei anderen Frieden auch folgen. Zuerst darfst du inneren Frieden haben. Du darfst ruhig sein. Die Sache ist geklärt. Zweitens, Frieden mit den Menschen. Das größte Merkmal von Christen ist Liebe und Frieden untereinander. Das ist, wo wir anfangen, diesen Frieden auszuleben. Und den dritten Frieden gibt es noch nicht auf dieser Erde. Den Frieden mit der Natur. Das ist, was beim zweiten Kommen Jesu passieren wird. Wo er diese Welt wiederherstellen wird. Christen erwarten nicht, dass sie, wenn sie sterben, auf einer Wolke rumfliegen und Harfen spielen. Das habt ihr vielleicht einen Film und so gesehen, aber das stimmt nicht. Wir Christen, wir erwarten, dass Jesus wiederkommt und einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Wir werden auf einer Erde leben, die vollkommen perfekt ist, wo es kein Leid und kein Schmerz und kein Tod gibt. Und wir werden tatsächlich im neuen Himmel und neuen Erbe tatsächlich noch arbeiten. Aber es fängt mit dem Frieden mit Gott an. Ohne diesen Frieden mit Gott wirst du Unfrieden in allen drei Bereichen haben. Und den ewigen Unfrieden in der Hölle. Und so rufe ich dir zu, vertraue auf Gott. Und Vertrauen auf Gott funktioniert nicht automatisch. Wenn jetzt ein Wildfremder zu mir kommen würde und würde sagen, vertraue mir dein Handy an oder vertraue mir deinen Autoschlüssel an, würde ich sagen, wer bist du und warum sollte ich es dir tun? Vertrauen fängt mit Kennen an. Um Gott zu vertrauen, musst du ihn kennenlernen. Wenn du heute Gott nicht vertrauen kannst und sagst, naja, irgendwie ist diese Botschaft, ja, hört sich gut an, aber wieso sollte ich denn Gott vertrauen? Musst du Gott kennenlernen. Und er hat sich offenbart in seinem Wort. In seinem Wort können wir Gott kennenlernen, wie er ist, was er gemacht hat. Und so will ich dich einladen, lerne Gott kennen. Du kannst es machen, indem du selber persönlich die Bibel liest. Wir haben Gottesdienste jeden Sonntag um 11 Uhr, wo wir zusammen durch einen Abschnitt in der Bibel durchgehen und versuchen zu erklären, was da drin steht. Wir sind auch gerne bereit, mit euch über eure Fragen und Sachen zu reden, was in der Bibel heißt, wie man das und das versteht. Es ist nicht so, dass es irgendwie an uns gebunden ist, der Glaube. Der Glaube ist an Gottes Wort gebunden, weil Gott sich darin offenbart, wo er sagt, wer er ist. Und wenn ihr darauf hört, dann dürft ihr dem vertrauen. Das ist, wozu ich euch einlade und aufrufe, Gott zu vertrauen. Es gibt eine Sache, die wir Christen tun, und das ist Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Gebet mitbekommen habt. Ich würde gerne nämlich gerade mit euch beten. Ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Und Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Ich würde gerne mit Gott sprechen und ihr dürft gerne dabei zuhören. Und ihr Christen, ihr kennt das natürlich, ihr dürft auch gerne mitbeten. Genau, und das würde ich gerade jetzt tun. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Gnade des Tages, dass du jedem Einzelnen von uns heute Atem geschenkt hast, dass unser Herz weiter geschlagen hat, dass wir heute hierher kommen dürften. Danke dir für die Weihnachtszeit. Danke dir, dass wir uns bestimmt darauf freuen. Bitte ich, Herr, auch für die Bereiche in unserem Leben, wo wir uns vielleicht gar nicht darauf freuen, wo wir inneren Unfrieden haben, Frieden, Streit in der Familie oder Herausforderungen mit Krankheit, mit Leid, mit Tod. Ich bitte dich, Herr, dass das alles uns immer wieder unseren Blick auf dich richtet. Du, Jesus Christus, bist zu Weihnachten geboren, du bist am Karfreitag gestorben und am Ostersonntag auferstanden. Das ist unsere Hoffnung. Ich bitte dich für diejenigen, die heute neu dabei sind, Herr, dass sie dich wirklich kennenlernen, dass sie diese Gnade erfahren, die du zu Weihnachten uns den Menschen geschenkt hast. Danke dir, Herr, dafür, dass du gnädig bist. Ich möchte dir auch gleich für das Essen danken, das wir gemeinsam genießen dürfen. Danke dir, Herr, dass du auch sowas uns schenkst. Und dafür möchte ich dir danken. Amen.